Denn die ehemalige
Außenministerin
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 7. April, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen auch Ihnen, liebe Flavio, und all unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, es liegt wieder eine sehr spannende, bewegte Woche hinter uns. Aber bevor wir uns mit den dystopischen Zuständen auf dieser Welt beschäftigen, vielleicht zu Beginn, wie geht es Ihnen diese Woche? Was macht das Dostojewski-Wetter in St. Petersburg hier in Deutschland, zumindest bei mir in Köln, erwartet uns ein wunderbares Frühlingswetter mit Temperaturen von über 25 Grad. Wie sieht das denn bei Ihnen aus, Frau Kneißl?
Ja, dann haben Sie über 30 Grad mehr als bei uns. Wir hatten gestern minus 5, Eisregen, Schneefall, Glatteis. Also es war nicht nur ein kurzer Wintereinbruch am Dienstag, wo man sagt, gut, der Matsch schmilzt wieder dahin, dank einer wunderbaren Wintersonne, die es ja dazwischen gibt. Nein, es ist so richtig schön kalt, frisch. Das regt die St. Petersburger überhaupt nicht auf, weil jeder, der meinte, vor 14 Tagen, jetzt sei der Frühling angebrochen, wurde milde belächelt von so manchem Einheimischen. Der Winter kommt zurück. Also da kann April, macht das Wetter, was es will, aber es gibt hier auch Schneefall im Juni. Wir werden sehen, wie es wird, aber es gibt ja bekanntlich kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Also bleiben wir weiterhin bei den Winterstiefeln.
Dann bleiben Sie weiterhin bei den Winterstiefeln. Ich werde dieses Wochenende schon mal das erste Sommerhemd auspacken, wenn es denn tatsächlich so warm werden sollte, Frau Kneißl. Und Sie haben uns ja auch schon mehrfach in unserem Podcast, unsere treuen Zuhörer werden es wissen, Sie sind dabei, kurz davor ein Buch zu veröffentlichen mit dem Titel Requiem für Europa. Und vielleicht können Sie da auch einmal für unsere Zuhörer ausführen, wie weit sind Sie da mittlerweile und wann steht die Veröffentlichung vor der Tür?
Also veröffentlicht wird es zunächst in russischer Sprache, und ich habe mein deutschsprachiges Manuskript der Übersetzerin Ende Januar übergeben. Die hat jetzt die letzten zwei Monate intensiv daran gearbeitet, ist eine sehr, sehr sympathische russische Philologin, spricht ein wunderbares Deutsch, und wir hatten vor zwei Tagen eine Abschlussbesprechung sozusagen. Sie hat gesagt, sie hat keine Fragen. Es war für sie sehr schlüssig alles. Es ging nur um einige Namen und ein paar technische Dinge. Aber es liegt nun in russischer Sprache vor, und ich werde es nächste Woche an den Verlag in Moskau schicken. Also mein Requiem erscheint zunächst in russischer Sprache. Wie es sich dann mit einer deutschen Version ergibt, werden wir sehen. Aber an sich haben wir vor, es auch in deutscher Sprache zu veröffentlichen. Es gibt Interesse seitens eines türkischen Verlages. Also es würde mich sehr freuen, wenn es auch in türkischer Sprache erscheinen kann. Dann hätten wir Türkisch und Russisch. Und vielleicht ergibt sich auch etwas mit einem arabischsprachigen Verlag im Libanon. Da ist nur ein erstes Gespräch gewesen. Aber sollte das der Fall sein, dann hätten wir sozusagen ein bisschen Multipolares in den diversen Ausgaben, und die Welt dreht sich, die Verlagshäuser drehen sich und der Blick auf Europa ist ein anderer geworden.
Mhm. Ja, und Frau Kneißl, lassen Sie uns dann auch gerne auf die politischen Entwicklungen zu sprechen kommen. Denn wir hatten ja auch letzte Woche schon ganz ausführlich über den Terroranschlag in Moskau gesprochen mit über 140 Toten. Sie hatten auch Einblicke gegeben in das gesellschaftliche Leben in Russland. Was können Sie uns denn jetzt genau zwei Wochen nach dem Anschlag berichten? Wie ist denn die Stimmung vor Ort? Wie hat sich das alles entwickelt, Frau Kneißl?
Die Stimmung ist nicht unbedingt jetzt eine sehr, sehr gedrückte, aber es ist wie ein Schatten über manchem wieder, weil die grundsätzlich strikten Sicherheitsvorkehrungen bei jedem öffentlichen Gebäude, die haben sich jetzt einfach noch einmal verschärft oder es sind ernster geworden, wenn ich unser Gebäude nehmen kann. Wir sind in erster Linie ein Museum, ja. Also wir haben hier drei Büros in einem Gebäude, das der Universität gehört und wo täglich Gäste dieses alte Haus besuchen, das schön zum Ansehen ist, aber wo jetzt die Sicherheitsverkehrungen jedenfalls nachgeschärft werden müssen, weil es ist einfach, dieser Terroranschlag hat einiges ausgelöst. Also man lebt in Russland mit Terrorismus seit vielen Jahrzehnten, um nicht zu sagen schon seit Jahrhunderten, weil der moderne politische Terrorismus wie Anschläge auf Staatsoberhäupter, das hat in Russland begonnen, wenn ich da kurz unsere Zuhörer auch in die Geschichte zurückentführen darf. Man erinnere sich beispielsweise an die Anarchisten, die auf Zar Alexander den Zweiten, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, einen Anschlag machten, es war Alexander der Zweite, der von einem Anarchisten ermordet wurde. Es wurden mehrere hochrangige Personen des öffentlichen Lebens rund um 1900 ermordet, wie beispielsweise der damalige Premierminister Stolypin im Theater von Kiew erschossen. Wenn ich das unter Anführungszeichen formulieren darf, der moderne, der zeitgenössische politische Terrorismus, dass also missliebige Menschen des öffentlichen Lebens erschossen werden, unter dem Vorwand bestimmter politischer Haltung, in dem Fall waren es vor allem die anarchistische Bewegung in Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die sehr stark war, das ist in gewisser Weise nichts Neues. Und wir hatten in den 90er Jahren, Anfang der Nullerjahre, mehrere Anschläge, die den, sozusagen, man sagt, den kaukasischen Hintergrund hatten, aufgrund der Separatismusbewegungen in Tschetschenien. Übrigens damals nicht nur von islamischen Wohltätigkeitseinrichtungen wie Saudi-Arabiens finanziell unterstützt, die Schwarzen Witwen des Tschetschenienkrieges, die hier im Musicaltheater 2004 ein Massaker anrichteten in Moskau, die hatten alle noch irgendwo einen ideologischen Hintergrund. Mittlerweile haben wir einen Terrorismus, der, ich würde sagen, bar jeder Ideologie und politischer Ideen ist. Ich nannte es von Anfang an Auftragsmord, Auftragsmassaker, weil es waren ja nicht jetzt 1, 2, 3 Menschen, die im Auftrag der Mafia ermordet wurden. Wir hatten das mit Daria Dugin und einigen anderen, sondern es war ein Massaker an über 140 Menschen, wobei die Mörder, die gefasst wurden, sie werden sozusagen mit dem IS-Ableger Khorasan in Verbindung gebracht, aber was aus den ersten Verhören herauskam, ist natürlich eine ganze Kette von Kontaktpersonen, die das Geld gaben, die Wohnung organisierten, das Auto. Und hier ist im Moment die Kriminalistik am Werk. Von russischer Seite wurde bislang mehrfach eben darauf hingewiesen, dass die Ukraine zu einem Umschlagplatz, nicht nur von Waffen, sondern auch von, ich sage mal, auftragslosen, arbeitslosen IS-Terroristen aus Syrien und aus dem Irak wurde. Diese Leute ziehen ja auch immer dorthin weiter, wo der Markt ist. Und der Markt ist im Moment, wenn ich das so makaber formulieren darf, der ist in der Ukraine. Und das sollte niemanden überraschen, weil wir dort mittlerweile den größten Umschlagplatz für Faustfeuerwaffen, aber darüber hinaus auch für vielleicht auch bakteriologische und anderes Waffenmaterial haben. Und damit ist die Ukraine zu einer Art schwarzen Loch geworden. Ja, also es hat ja hier überhaupt niemand mehr einen Überblick, wer hier was, wo, wie tut. Und da lässt sich leicht schnelles Geld machen. Und da lassen sich sozusagen auch unter Anführungszeichen arbeitslose Terroristen aus dem syrischen Staatsgebiet eben hier dann recyceln.
Ja, und es gibt Neuigkeiten rund um den Anschlag, um den Terroranschlag vor 2 Wochen, denn die russische Generalstaatsanwaltschaft hat sich jetzt an die zuständigen Behörden Deutschlands, Frankreichs, Zyperns und der USA Anfragen zur Organisation von Terroranschlägen gegen die Russische Föderation durch die Vereinigten Staaten und andere westliche Länder gerichtet. Außerdem hat die Behörde um Informationen über die Ermittlungen zu den Explosionen an Nord Stream 1 und 2 gebeten. Die Autoren dieser Ermittlungen fordern eine sofortige Untersuchung und stellen dabei fest, dass die USA und ihre Verbündeten über die Terrorgruppe Islamischer Staat und den ukrainischen Geheimdienst Terroranschläge in Russland verüben. Sie fordern außerdem, dass die USA und die Ukraine sowie die Geheimdienste dieser Länder strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Und ja, auch der russische Präsident Wladimir Putin hat sich diese Woche erneut zu dem Terroranschlag geäußert und gesagt, das Hauptziel der Terroristen und ihrer Auftraggeber ist es, Zwietracht und Panik und Hass in unserem Land zu sehen, um Russland von innen heraus zu spalten. Dieses Zitat erwähne ich deswegen, Frau Kneißl, weil Sie in unserem Podcast diese Intention der Terroristen genauso auch analysiert haben. Und das bestätigt auch, ob ja wahrscheinlich bewusst, mehr bewusst als unbewusst, Andrei Kovalenko. Er ist der Leiter des Zentrums für die Bekämpfung von Desinformation im Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine. Und er hat in einem Interview mit der britischen Zeitung The Times jetzt ausgeführt, ich zitiere ihn einmal, natürlich ist es für uns sehr profitabel, ethnische Spaltungen in Russland zu unterstützen und sie mit Informationen zu schüren. Wir nutzen alles, was wir können, denn wir wissen, dass wir Russland schwächen, wenn wir ethnische Spannungen schüren. Ja, Frau Kneißl, im Grunde genommen bestätigt zum einen Wladimir Putin von höchster Stelle das, was Sie in unserem Podcast letzte Woche schon ausgeführt haben, und auch Andrei Kovalenko, der Leiter des Zentrums für die Bekämpfung von Desinformation in der Ukraine, in diesem Interview mit der Times. Also kann man mittlerweile, Frau Kneißl, getrost sagen, dass die Ukraine hinter diesem Terroranschlag steckt?
Ja, es ist, was ist heute die Ukraine? Rufen wir uns vielleicht auch kurz in Erinnerung, geplant waren für letzten Sonntag Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Ukraine. Die wurden abgesagt. Das heißt, rein verfassungsrechtlich gesprochen, haben wir ja jetzt auch eine Regierung, die nicht einmal sozusagen demokratisch legitimiert ist, oder zumindest hätte sie sagen sollen, wir verlegen die Wahlen aus bestimmten Gründen, ich sage jetzt auf Oktober 2024 oder Januar 2025, aber irgendwo musste ja ein Zieldatum gegeben sein. Auch Syrien veranstaltete Kommunalwahlen, Präsidentenwahlen in Zeiten des Krieges, auch der Libanon tat dies, also all diese Staaten des arabischen Raumes, denen gelingt das, die Ukraine mit all der Unterstützung der Nichtregierungsorganisationen, Parlamentarier und so weiter, sollte an sich auch in der Lage sein, Wahlen abzuhalten. Das tut sie nicht. Und daher ist jetzt auch die Frage, wer ist hier sozusagen die Ukraine? Ist es die Regierung, ist es Präsident Zelensky, ist es die aktuelle das aktuelle Parlament? Sind es vielleicht ich möchte jetzt mich nicht in irgendwelche Hypothesen versteigen, sondern bleiben wir einfach bei dem Faktum, es wurden Wahlen abgesagt und es wurde kein Datum für Wahlen genannt. Es gab dazu auch in keiner Weise auch nur die leiseste Kritik der deutschen Bundesregierung oder der Europäischen Kommission. Daher die Frage jetzt von höchster ukrainischer Stelle angeordnet. Ich glaube, da muss man wirklich abwarten, welche Ergebnisse die Kriminalistik geben, wer in dieser Auftragskette noch gefasst wird, welche Gesprächsfetzen man vielleicht noch in Aufzeichnungen findet. Aber man braucht ja für das Ganze sozusagen Beweise und nicht nur jetzt Annahmen. Aber ich habe es in unserem Podcast vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen schon einmal kurz festgestellt und ich kann es hier an dieser Stelle wiederholen. Terroranschläge in Russland werden von verschiedensten Stellen geplant und gemacht. Auch die Tatsache, dass sich 4 Luftwaffenoffiziere in Deutschland unterhalten, wie eine Brücke zu sprengen sei, ist die Planung eines Terroranschlages, weil es sich hierbei nicht um ein militärisches Ziel handelt, sondern um eine Brücke. Also auch das fällt, auch wenn wir keine wirkliche allgemeine Definition des Terrorismus haben, daran tüfteln Diplomaten seit 9/11 in der UNO, ist nicht gelungen, weil bekanntermaßen gibt es da sehr, sehr unterschiedliche Haltungen. Was ist Terrorismus? Wir kennen den alten Spruch, des einen Terroristen ist des anderen Freiheitsheld. Und ich darf aber trotzdem darauf hinweisen, dass die Planung eines Angriffs auf ein ziviles Ziel mit militärischen Mitteln fällt in meinem Rechtsgefühl, Rechtsbewusstsein weder unter Widerstand noch unter Freiheitskampf oder Guerilla, umso mehr, als es ja hier NATO-Offiziere sind, deutsche NATO-Offiziere, die so etwas planen, um dann eben auf ukrainischer Seite ein russisches Objekt in die Luft zu jagen. Ja. Hm.
Ja, wir werden da weiterhin am Ball bleiben, was die Ermittlungen jetzt angeht. Ich denke, es ist recht klar, dass die Spur in die Ukraine führt, aber wir bleiben da dran, Frau Kneißl, und weiten jetzt ein wenig unseren geopolitischen Blick. Und zwar müssen wir nach Syrien schauen, denn dort wurde diese Woche die iranische Botschaft angegriffen von einem mutmaßlich israelischen Luftschlag durch einen israelischen Luftangriff. Dabei sind 11 Menschen getötet worden und darunter auch 2 iranische Brigadegeneräle. Ayatollah Khamenei, der oberste Führer des Iran, hat Israel nun mit Vergeltung gedroht und ausgeführt. Ich zitiere ihn einmal: Das boshafte Regime wird durch unsere tapferen Männer bestraft werden. Wir werden dafür sorgen, dass sie dieses und ähnliche Verbrechen bereuen, so Gott will. Und auch Irans Präsident Ibrahim Raisi drohte Israel mit Konsequenzen. Er bezeichnete den Angriff als terroristisches Verbrechen. Wie und wann jetzt der Iran reagieren könnte, ist allerdings zum jetzigen Zeitpunkt, Frau Kneißl, sei betont, wir zeichnen unseren Podcast heute am Freitag auf. Wie der Iran jetzt reagiert, weiß man nicht. Das kann sich aber auch in den nächsten 24 oder 48 Stunden noch zeigen. Analysten und Experten deuten die Aussage des iranischen Staatschefs aber jetzt dahingehend, dass eine militärische Aktion der eigenen Streitkräfte erfolgen wird und nicht etwa über einer der mit dem Iran verbündeten Milizen. So könnte jetzt Teheran etwa israelische Ziele in der Region attackieren. Frau Kneißl, das heißt, der Krieg in Nahost droht jetzt wirklich durch diesen brutalen Anschlag vermutlich von Israel sich weiter auszuweiten. Frau Kneißl, was glauben Sie denn, wie wird Iran jetzt auf diesen Angriff reagieren?
Interessanterweise hat ja der Iran trotz aller Angriffe auf Verbündete des Irans, wie die Houthi al-Ansar-Miliz im Jemen, wie iranische Positionen im Irak, in Syrien oder eben auch diesen wirklich tägliche militärische Auseinandersetzung zwischen Hisbollah und der israelischen Armee. Der Iran hat zu keinem Zeitpunkt darauf reagiert. Also es gab sozusagen immer große verbale Stellungnahmen, Und die Welt starrt sozusagen seit Oktober letzten Jahres, eben nach den Hamas-Attacken auf israelischem Staatsgebiet mit 1200 Toten, starrt man sozusagen auf eine größere Auseinandersetzung. Und es ist immer wieder die Rede davon, es könnte zu einer iranisch-israelischen Konfrontation kommen, wie von Ihnen kurz in der Frage auch aufgezeigt, über einen Stellvertreterkrieg mit der Hisbollah, wie zuletzt 2006. Und eigentlich haben wir einen tagtäglichen Krieg. Tagtäglich werden auch, was immer hochrangig ist, das heißt dann immer wieder, es werden also sozusagen hochrangige Hisbollah-Funktionäre von Drohnen außer Gefecht gesetzt worden, getötet worden. Passiert ist bislang nichts, ja, im Sinne von die wirklich große direkte Konfrontation. Man hat die israelische Luftwaffe, das Konsulat, Teil der iranischen Botschaft in Damaskus, und das ist eine sehr, sehr große Botschaft. Schon seit den 1980er Jahren ist das eine der, ich würde sagen, vielleicht sogar die wichtigste Botschaft der Islamischen Republik im Ausland, weil diese Syrien-Iran-Connection funktioniert sehr, sehr intensiv seit den 1980er Jahren. Vielleicht ganz kurz zur Erinnerung. Der Iran wurde mit der Islamischen Revolution 1979 und der Geiselnahme auf der US-Botschaft damals international isoliert. Es gab die ersten großen Embargos und Sanktionen. Die Lifeline, ja, zum Rest der Welt, vor allem für den Waffennachschub, war der Flughafen Damaskus. Und Syrien spielt eine wichtige Rolle für den Iran seit den 80er Jahren. Und da gibt es noch eine ganze lange Liste von anderen Gründen, warum die diplomatische iranische Vertretung in Damaskus von ganz besonderer Bedeutung ist. Also nicht irgendeine iranische Botschaft, aber mit dem Angriff auf das Konsulat der iranischen Botschaft in Damaskus wurde de jure der Iran angegriffen. Und Israel hat auch diesen Angriff sozusagen, ist dazu gestanden. Es wäre schwer gewesen, das zu leugnen, aber bei einigen anderen Angriffen in den letzten Monaten hat Israel nicht unbedingt gesagt, wir waren es. Ich weiß jetzt nicht genau, wann es war, ist es 2-3 Monate her, so um den Dreh, hat der Iran reagiert bis zu einem gewissen Grad, indem ein, ich sage jetzt einmal, ein vermeintliches Mossad-Quartier in der nordirakischen kurdischen Stadt, ich glaube, es war Erbil, angegriffen hat. Man wusste immer davon, dass dort sozusagen Mossad-Einheiten sind. Aber die Iraner hatten erst vor einigen Monaten das wirklich sozusagen unter Feuer gesetzt. Wie und ob, ich glaube, die Frage ist erstmal wirklich, ob der Iran jetzt auf diese israelische Attacke reagieren wird. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ja, weil ich frage mich, warum hat man von iranischer Seite zuvor schon nichts unternommen? Warum laufen so viele vermeintlich hochrangige Funktionäre, ob der Hisbollah oder der Revolutionsgarden selbst, weiterhin mit Mobiltelefonen im Südlibanon oder in Syrien herum? Ja, also das sind doch sehr, sehr viele Grundsatzfehler, die gemacht werden. Ja, also die Leute sollten ja wissen, wie in Zeiten der elektronischen Kriegsführung, der Drohnen, der permanenten Telefonüberwachung, man hier vielleicht anders handeln sollte. Ja? Und erinnern wir uns auch an die Ermordung des hochrangigen General Soleimani, der Chef der Revolutionsgarden, der im Januar 2020 im Irak auf dem Flughafen Bagdad von den USA ermordet wurde, ja, durch einen Angriff. Ich erinnere mich damals, Januar 2020, überschlugen sich die Schlagzeilen von wegen, wie der Dritte Weltkrieg droht. Die USA, damals noch unter Trump, attackieren einen wirklich hochrangigen iranischen General. Soleimani war auch derjenige, der den IS sozusagen oder dessen Führung die IS-Bekämpfung im Irak und in Syrien vonstatten ging. Passiert ist nichts. Ja. Also ich bin mir jetzt nicht so sicher, dass die Iraner jenseits von großer Verbal, Rhetorik, also rein von Rhetorik, Verbalattacken, wirklich handeln. Vielleicht liege ich völlig falsch, aber angesichts der sehr, sehr schlechten Stimmung zwischen Tel Aviv und Washington derzeit herrscht, dass nämlich die USA sich ganz, ganz klar, fast geradezu offiziell von Israel abgrenzen und sagen, und nämlich viel, viel stärker das machen als Deutschland oder Österreich, die weiterhin ihre Solidarität mit Israel also ungebrochen bekunden, dass man vielleicht auf iranischer Seite sagt, lassen wir da lieber mal die USA außen vor und Israel, vor allem diese Regierung Netanyahu, hat ein Riesenproblem mit den USA, ob zwar die Waffenlieferungen aus den USA weiterlaufen, ja. Aber Israel ist, wenn auch nicht sanktioniert, es gibt keine einzige Sanktion gegen Israel. Wir haben die UNO, die verzweifelt darauf hinweist, was alles sozusagen an Verbrechen geschieht. UNO-Amtssitzstaat Österreich tut nichts zur Unterstützung der UNO, hat ja mehrfach gegen eine humanitäre Waffenpause in der UNO gestimmt. Wir wissen nicht, was da jetzt sozusagen als nächstes blüht, aber die Logik, die manche erkennen wollten seit dem Herbst 2023, dass es jetzt zu einer unmittelbar bevorstehenden Auseinandersetzung zwischen Teheran und Tel Aviv kommen würde, die ist bislang nicht eingetreten.
Ja, und die Frage, die ich mir natürlich stelle, Sie haben es jetzt schon richtig ausgeführt, Frau Kneißl, dass Israel zunehmend vom Westen und vor allen Dingen an vorderster Front von seinem wichtigsten Unterstützer, den USA, isoliert wird. Wir kommen auch gleich noch auf ein nächstes schreckliches Ereignis zu sprechen, nämlich einen israelischen Luftangriff auf eine westliche NGO, die auch von westlichen Führungspersonal verurteilt wird. Und jetzt genau zu diesem Zeitpunkt greifen sie die iranische Botschaft in Syrien an. Da frage ich mich jetzt erstmal als Außenstehender, was war denn die Intention Israels dahinter? Ich meine, uns ist allen bewusst, dass der Iran der größte politische und wahrscheinlich auch militärische Feind Israels in der Region ist. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo Israel selber es mit großen politischen Problemen zu tun hat. Netanyahu ist so unbeliebt wie noch nie und auch militärisch haben sie große Probleme im Gazastreifen und dann greift man diese Botschaft an. Also haben Sie da eine Hypothese, eine Überlegung, was da die israelische Intention dahinter gewesen sein könnte, Frau Kneißl?
Ja, man fragt sich wirklich, gibt's da noch irgendwelche Tabus, Regeln? Die Regelbrüche sind zahlreich. Israel pfeift sich was um internationales Recht und jene Konvention, die in Wien geschlossen wurde in den 1960er Jahren zum Schutz von diplomatischen und konsularischen Einrichtungen und überhaupt sozusagen das Statut für diplomatisches Handeln ist. Israel setzt sich über all das hinweg und greift sich was drum, ja. Israel setzt sich über alle Grundlagen der Kriegsführung hinweg, ja. Wir hatten ja jetzt nicht nur den Angriff auf die Hilfskräfte der World Kitchen Organisation, sondern es wurden zuvor, ich habe jetzt nicht die richtige Zahl im Kopf, aber Dutzende, wenn nicht geradezu über 200 UNO-Mitarbeiter der UNRWA, des UNHCR, der UNICEF und so weiter wurden durch israelische Luftangriffe ermordet. Bei den meisten handelte es sich nur unter Anführungszeichen um Palästinenser, ja, es waren lokale Hilfskräfte. Der Aufschrei in der Weltgemeinschaft ist jetzt groß, weil es sind britische, es sind polnische Staatsbürger darunter, es ist auch ein US-Staatsbürger. Das heißt, ja, es sind weitere 7 Menschen ermordet worden. Der Aufschrei ist jetzt groß, weil sie einen westlichen Pass haben. Bei all den nur palästinensischen Hilfskräften hat niemand reagiert. Ja, also auch hier ein Messen, nicht nur mit doppeltem Maß, sondern mit, da ist überhaupt kein Maßstab mehr gegeben. Und ich komme darauf zurück, was Chuck Schumer vor ein paar Wochen gesagt hat. Chuck Schumer ist ein US-amerikanischer Abgeordneter, der eigentlich immer zu jedem Zeitpunkt Netanyahu die Stange gehalten hat. Ja. Und Schumer selbst hat gesagt, vor bereits 3 Wochen, das war vor diesem Angriff auf die iranische Botschaft, vor diesem letzten Massaker, er hat gesagt, Israel riskiert zum Parierstaat, also zum Aussätzigen zu werden. Israel ist außerhalb der Staatengemeinschaft. Und das ist, glaube ich, vielen israelischen handelnden Personen, aber auch den Angehörigen der österreichischen und deutschen Bundesregierung nicht klar, ja, weil mittlerweile eigentlich auch jede europäische Regierung sagt, stopp, ja, das sagen die Franzosen, das sagen die Briten. Überall dort wurden israelische Botschafter zitiert und haben eine Rüge erhalten, nicht so in Wien, nicht so in Berlin. Der polnische Außenminister Sikorski hat gesagt, die Angehörigen der Familien der Ermordeten müssen von Israel entschädigt werden. Ich habe solche Worte nicht aus Wien oder Berlin vernommen. Das heißt, da getrauen sich unter Anführungszeichen andere Regierungen viel, viel mehr einfach Israel in die Schranken zu weisen, ja. Und es haben mittlerweile alle, aber wirklich alle, vor allem in Washington und auch in Israel, die Geduld mit Herrn Netanyahu verloren. Nicht zu die deutsche und nicht zu die österreichische Bundesregierung. Ja. Der österreichische Nationalratspräsident, also Bundestagspräsident in Deutschland, Sobotka, hält sich gerade in Israel auf und fordert mehr Solidarität für Israel ein. Ja, no comment. Da gibt es aber auch keinen Aufschrei in der österreichischen Presselandschaft oder zu sagen, ist das der richtige Zeitpunkt oder sie takuises Sobotka. Es ist also eine ganz kuriose Situation und vielleicht ein letzter Satz dazu. Es wird in Israel immer wieder debattiert, dass Netanyahu eigentlich nach dem Ende jetzt seiner Amtszeit in ein Exil gehen sollte, weil er in Israel vielleicht nicht mehr sicher wäre. Es gab auch in der Vergangenheit immer wieder tätliche Angriffe auch auf seine Residenz. Und es war die Rede davon, dass sein Sohn sozusagen bereits nach einer Wohnung in Florida suchen solle. Aber das ist, wie gesagt, Rauschen im Blätterwald im Israelischen. Ich erlaube mir hier die sarkastische Anmerkung und Sarkasmus ist sonst nicht ganz meine Art. Ich glaube, er wäre fast in Wien besser aufgehoben, weil in Wien würde ihm wahrscheinlich gar nichts drohen und es würden sich dort sehr, sehr viele Leute gerne mit ihm fotografieren und sehen und zeigen lassen und er wäre in der Wiener Gesellschaft gleich einmal gut aufgehoben. Ich glaube, in Florida gäbe es mehr Menschen, die sich nicht unbedingt mit ihm öffentlich zeigen wollen.
Ja, oder Gleiches gilt wahrscheinlich auch für Berlin. Wahrscheinlich wäre er dort auch ähnlich gut aufgehoben wie in Wien. Und ja, es gibt auch dort neue Neuigkeiten zu vermelden. Denn Israel bricht nicht nur tagtäglich das Völkerrecht. Sie wollen jetzt auch Al Jazeera verbieten. Israel plant, den arabischen Nachrichtensender jetzt komplett zu zensieren. Dort, es wurde jetzt im israelischen Parlament ein Gesetz verabschiedet, das ein Verbot des katarischen Senders ermöglicht. Das Gesetz wurde mit einer breiten Mehrheit von 70 Ja-Stimmen und 10 Gegenstimmen verabschiedet. Ja, Frau Kneißl, wie sehen Sie das denn? Al Jazeera ist vielleicht der wichtigste und meistgesehene Sender im arabisch sprechenden Raum. Wie ordnen Sie das ein?
Ich würde dem jetzt nicht so eine Bedeutung beimessen. Al Jazeera hat in den letzten 30, 40 Jahren seit seinem Bestehen, ich glaube, es ist Anfang der 90er Jahre gegründet worden, also sagen wir mal im Laufe der letzten 3 Jahrzehnte seit seinem Bestehen und Al Jazeera hat zweifellos die arabische Medienwelt revolutioniert. Es folgten dann gewisse Nachahmungen wie Al Arabiya, aber Al Jazeera ist zweifellos das bekannteste und vielleicht auch professionell sehr agierende Satellitennachrichtennetzwerk. Al Jazeera wurde, zur Erinnerung für uns alle, unter anderem auch in einigen arabischen Staaten immer wieder verboten, also nicht permanent verboten, aber es gab immer wieder Sendeverbote, so beispielsweise rund um die arabischen Revolten 2011, als Al Jazeera zweifellos eine sehr aktivistische Position gerade in Ägypten und dann auch in Syrien und Libyen einnahm, wo man auch dahinter vermutete katarische Interessen in Staaten wie Ägypten, Libyen und Syrien, die ja nicht von der Hand zu weisen waren, da hat Katar mitgemischt. Wir hatten Al Jazeera-Verbote, wenn ich mich jetzt recht erinnere, aber da müsste man dem Ganzen vielleicht kurz nachgehen. Kurz nach 9/11 2001 wurde Al Jazeera auch der Vorwurf des Terrorismus, für Terrorismusverbreitung gemacht in Nordamerika und auch in einigen EU-Staaten. Also Al Jazeera war immer sozusagen auf einer Gratwanderung unterwegs, konnte aber in Israel bislang relativ frei arbeiten, ja, also freier als so manche andere Station oder auch wenn wir jetzt, nachdem Sie als Deutscher sprechen, ich als Österreicherin, ich glaube, wir sollten hier in keiner Weise irgendeine Moralstange erheben, weil in den beiden Staaten sind mittlerweile sehr, sehr viele Journalisten verboten, ja, ich glaube, es trifft im Moment auch die Berliner Zeitung in Deutschland, die Redesprech-Presseverbot angedroht bekam, ja.
Ja, Sie machen da eine Anspielung auf den ukrainischen Nachfolger, den ukrainischen Botschafter in Deutschland, mir fällt gerade sein Name nicht ein, der da bei der Berliner Zeitung interveniert hat und sich dafür eingesetzt hat, dass die Journalisten dort eben nicht mehr so frei berichten dürfen. Ihm sei die Zeitung zu russlandfreundlich. Er bezeichnet sie, glaube ich, als kremlnah, also das gängige Wording. Ja, aber Frau Kneißl, ich möchte mit Ihnen heute auch noch über einen anderen Hotspot zu sprechen kommen, über einen anderen geopolitischen Brennpunkt, nämlich Haiti. Denn dort ist die Bandenkriminalität außer Kontrolle geraten und das führt zu einer massenhaften Vertreibung. Binnen 3 Wochen sind dort über 50.000 Menschen aus der Hauptstadt Port-au-Prince geflohen. Eskaliert war die Gewalt in Haiti bereits Ende Februar, als dort bewaffnete Banden eine Reihe von Angriffen auf Regierungseinrichtungen gestartet haben. Angreifer brannten dabei unter anderem Polizeiwachen nieder und attackierten den wichtigsten internationalen Flughafen in dem Karibikstaat. Banden stürmten zudem auch die beiden größten Gefängnisse des Landes und befreiten dabei mehr als 4.000 Insassen. Nach UN-Angaben wurden jetzt bis zum 22. März mehr als 1.500 Menschen in Haiti bereits getötet. Weitere 17.000 Menschen sind obdachlos geworden. Frau Kneißl, was können Sie zur Lage in Haiti sagen? Wie sind da Ihre Einschätzungen zu?
Ich glaube, jeder, der Haiti heute hört, verbindet das mit absoluter Anarchie. Es ist immer wieder die Metapher von Hölle auf Erden, die man hört dann von dem einen oder anderen humanitären Mitarbeiter oder UNO-Soldaten, die dort einstationiert waren. Vielleicht ganz kurz zur Erinnerung in der Chronologie Haitis. Entstanden ist dieser Karibikstaat aus Nachkommen von freigelassenen Sklaven, ja, die sozusagen die erste neben Liberia souveränen Staat gründeten. Und Haiti hatte an sich ein sehr gutes Startpotenzial, wurde dann zwischen einzelnen Familien, Korruption aufgeteilt, die Duvaliers, die übrigens enge Verbindungen zu einigen europäischen Staaten hatten, die an dieser Korruption mitmischten. Und Haiti sackte dann im Laufe der letzten 20, 30 Jahre immer mehr in eine echte Katastrophe ab. Ja, dazu kamen Naturkatastrophen wie Erdbeben, Dazu kamen Cholera-Epidemien, die eingeschleust wurden von, das war dann nachgewiesen, von UNO-Blauhelmen. Haiti ist heute eine Mischung aus Banden, die nicht nur, also diese alten Clans, die das Land unter sich aufteilten, sondern es sind mittlerweile Jugendbanden. Dazwischen gab es immer wieder kleine Lichtblicke, als es hieß, dieser oder jene Ex-Haiti-Rückkehrer, Sportstar, ehemalige Haitianer, denen man sozusagen dann zutrauen wollte, dass sie das Land wieder auf Schiene bringen könnten. All diese Experimente sind gescheitert und bewirkt hat das, hat diese Hölle auf Erden unter anderem eine massive Migrationsbewegung in Richtung USA. Das heißt, die US-Behörden haben immer ein Interesse daran gehabt, dass in Haiti so etwas wie ein Funken an Stabilität einkehrt, weil sie natürlich konfrontiert sind mit dieser Flüchtlingswelle, die nicht eine Welle ist, sondern eine Flüchtlingsbewegung, die sich jetzt auch schon seit Jahrzehnten hinzieht. Und die Lage auf dieser Karibikinsel ist für uns alle wahrscheinlich nur sehr, sehr schwer vorstellbar.
Hm. Ja, Frau Kneißl, und ich möchte heute mit Ihnen zum Abschluss noch auf das Pfizer-Gate zu sprechen kommen. Die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt nämlich derzeit gegen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wegen des Verdachts auf Einmischung in öffentliche Ämter, Vernichtung von SMS, Korruption und Interessenskonflikten. Im Fokus der Ermittler stehen dabei die Impfstoffverhandlungen zwischen von der Leyen und dem CEO des US-Pharmakonzerns Pfizer, Albert Bourla, zum Höhepunkt der Corona-Pandemie im Jahr 2021. Für insgesamt rund 20 Milliarden Euro hatte die EU damals Impfstoff von Pfizer geordert, wovon dann jedoch einiger entsorgt werden musste, weshalb 4 Milliarden Euro für die Katz waren. Ermittlungen gegen den Impfstoffdeal sind bereits 2022 eingeleitet worden, doch nun wird der Fall erstmalig direkt mit von der Leyen in Verbindung gebracht. Sie selbst bezog bisher noch keine Stellung zu den Vorwürfen und teilte lediglich auf Anfrage mit: alles Notwendige dazu wurde gesagt und ausgetauscht und wir werden auf die Ergebnisse warten. Und ja, für von der Leyen kommt diese Aufklärung, dieser Bericht zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, weil sie jetzt zwischen dem 6. und 9. Juni bei den Europawahlen eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin anstrebt. Frau Kneißl, wie verfolgen Sie denn diesen Fall rund um die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen?
Ja, ich würde sagen, es holt sie manches aus der Vergangenheit ein. Und als sie Verteidigungsministerin war, gab es bereits Unklarheiten, was mit ihren ehemaligen SMS und sonstigen Nachrichtenverkehr auf ihrem beruflichen Mobiltelefon aus jener Amtszeit bestand. Es ging damals, Stichwort McKinsey, Beraterverträge, die unklar waren. Das heißt, sie hat hier nicht das gesamte Material ihrer Amtszeit den Staatsarchiven übergeben. Vielleicht nur als Fußnote angemerkt, in Österreich laufen im Moment unterschiedlichste parlamentarische Untersuchungsausschüsse. Auch ich werde, wie es mir ja seit 4 Jahren mittlerweile Tradition ist, aus Österreich mit verschiedensten Dreck beworfen. Er erreicht mich glücklicherweise nicht ganz, aber im Moment geht es weiterhin um SMS und WhatsApps auf den Mobiltelefonen, die von der österreichischen Staatsanwaltschaft sozusagen übernommen wurden, des ehemaligen Vizekanzlers und anderer Personen aus der ÖVP-FPÖ-Regierung. Im Falle Ursula von der Leyen wurden diese SMS sowohl aus ihrer Amtszeit als auch die SMS und andere Nachrichten, E-Mail-Verkehr aus ihrer Kommissionszeit, die immer wieder sozusagen, wo es immer wieder darum ging, was ist wirklich passiert, was wurde wirklich an Verträgen ausgehandelt, wie war, was ist genau passiert sozusagen, wie kam es zu bestimmten Verträgen und wie wurden diese aufgesetzt. Daran besteht, glaube ich, doch ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit, weil es ja um Steuergelder geht, mit denen Impfstoff gekauft wurde. Und wo nicht klar ist, ob die Ausschreibungsvorgaben wirklich eingehalten wurden. Wenn sie sagt, wenn von der Leyen sagt, sie hat alles, es wurde dazu bereits alles gesagt, dann ist das ihre Aussage. Jetzt ist die Frage, wie die Staatsanwaltschaft oder wie, falls es zu einem Verfahren kommt, eine zukünftige Richterschaft darüber entscheidet, ob wirklich sämtliches Beweismaterial dafür vorliegt. Das wird dann auf dem Rechtswege zu entscheiden sein. Was die bevorstehenden Wahlen zum Europaparlament anbelangt, ist die christdemokratische europäische Familie, wie sich das so schön nennt, also die Parlamentsfraktion, der die CDU angehört und ÖVP und einige andere christdemokratische Parteien, die befinden sich jetzt in einer etwas schwierigen Situation, weil die Kandidatin Ursula von der Leyen mehr spaltet als verbindet. Erinnern wir uns an ihren Vorgänger Weber, der sozusagen an sich der Spitzenkandidat der Christdemokraten Europas war, der aber dann auf ein Abschiebegleis gestellt wurde. Von der Leyen wurde aus dem Hut gezaubert, obwohl sie nie kandidiert hatte. Jetzt kandidiert sie. Aber sie genießt nicht die umfassende Unterstützung aller nationalen Fraktionen der Christdemokraten im Europaparlament. Da gibt es doch einige, vor allem in den mitteleuropäischen Staaten, Slowakei, Ungarn, Polen, die sie kritisch sehen, besonders kritisch. Da wird sich weisen, wie das sich dann genau auswirkt, weil im Moment wird sehr, sehr viel spekuliert und es ist ein nettes Essay-Thema für Politico und andere sozusagen davor zu warnen, Achtung, die Radikalen übernehmen das Europaparlament. Aber ich glaube, die Hauptfrage, die sich stellt, ist, welche Kandidaten wirken in Europa noch verbindend?
Ja, das wird spannend zu beobachten sein, was da dieses Jahr im Zuge der Europawahlen auf uns zukommt. Und man sieht ja auch hier in Deutschland werden ähnliche Narrative gesponnen. Es wird vor einer rechtspopulistischen Übernahme gewarnt, hier in Deutschland natürlich in allererster Linie durch die AfD. Das werden wir auch hier weiterhin thematisieren. Frau Kneißler, ich würde sagen, für diese Woche soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche zu einer weiteren Folge wieder zusammenfinden werden.
Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen auch eine angenehme Woche und ich hoffe, dass wir gute Nachrichten haben.
Ja, und auch von meiner Seite an euch, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr hier heute wieder mit dabei wart bei einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.